lange schon hat er die Meldungen der Zeitung und am Fernsehen einfach überhört, hat sich nichts dabei gedacht. Aber innerlich hat es immer in ihm geschafft und er hat gewusst, dass er genauso viel Verantwortung trägt für die Umweltmisere wie alle anderen auch. Auf der Fahrt heim am Abend hat er dann einen früheren Arbeitskollegen von sich getroffen und dem hat er ganz stolz von seinem Schluss erzählt. Er hat auch von der Eisenbahn geschwärmt, wie wohl er sich dabei fühle und wie dumm er doch gewesen sei, jahrelang den Stress von der Straße zu tragen. Doch sein Kollege war da wesentlich skeptischer gewesen. Er wohne seit 2 Jahren an einer Bahnlinie und die Lärmbelästigungen durch die vorbeifahrenden Züge seien seit der Eröffnung der S-Bahn noch viel schlimmer geworden. Und außerdem, so umweltfreundlich sei diese Bahn auch wieder nicht. Er solle sich nur mal überlegen, woher der Strom käme für die Lokene. Das hat unserem Herrn Müller einen ziemlichen Dämpfer versetzt. Im ersten Enthusiasmus hat er sich darüber natürlich keine Gedanken gemacht und gemeint, mit dem Zugfahren belaste er die Umwelt nicht mehr. Doch was sein Kollege gesagt hat, ist zweifellos richtig gewesen. Aber er ist ein praktisch denkender Mensch. Er kann nichts anfangen mit Theorien oder Ideologien. Wenn man so argumentiert, dann müsste man sicher auch noch den Spaziergang verbieten, weil auch da Belastungen für die Umwelt entstehen. Der Herr Müller hat sich also von dem Dämpfer nicht einschüchtern lassen. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann muss er handeln. Er ist ein Mann von der Tat und nicht von der Diskussion. Er steckt sich genau in Ziel und die will er erreichen. Anhand von diesen Zielen kann er natürlich auch Erfolgskontrolle machen und so feststellen, wie umweltfreundlich er schon lebt. Aber für die endlosen Auseinandersetzungen, die am Schluss doch zu nichts führen, hat er kein Verständnis. Die nehmen einem nur den Mut, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und das hat er zweifellos mit seinem Umsteigen vom Auto auf diese Bahn gemacht. Bereits in der ersten Woche hat der Herr Müller zu seiner Frau gesagt, die vielen Waschmittel und Spülmittel und Duschmittel seien doch eine Belastung für die Umwelt. Es gäbe jetzt ökologische Mittel, die schonend zur Umwelt und auch schonend zur Wäsche, zum Geschirr und zum Körper seien. Er wolle ihr gerade einmal zeigen, wie ernst es ihm sei mit dem Umweltschutz und hat sich aufgemacht in ein Einkaufszentrum, um dort die ökologischsten Mittel zu kaufen. Aber schon bald hat er feststellen müssen, dass die Umsetzung von seinem Plan nicht ganz so einfach ist, wie er sich das vorgestellt hat. Zu seinem Erstaunen hat er nämlich auf praktisch jeder Waschmittelverpackung gelesen, dass die umweltfreundlich und schonend sei und kein Phosphat hat und darum bedenkenlos angewendet werden könne. Ging es nach den Informationen auf diesen Verpackungen, dann gäbe es gar keine Umweltverschmutzung durch Waschmittel. Ziemlich verunsichert hat er dann dasjenige genommen, dass ihm wegen dieser auf der Verpackung abgebildeten grünen Wiese irgendwie am vertrauenswürdigsten erschienen ist. Wieder daheim meint seine Frau, dass er aber ganz schön tief ins Portemonnaie gegriffen hätte für das Waschmittel. Das sei eines der teuersten und mache erst noch die Wäsche nicht so frisch, wie er sich das gewohnt sei. Der Herr Müller hat sie beschwichtigt und gemeint, dass man eben für den Umweltschutz auf ein bisschen Komfort verzichten müsse. Dafür werde sie in Zukunft ein reines Gewissen haben beim Waschen. Frau Müller war da nicht so sicher gewesen. Sie hätte in einer Konsumenteninformation gelesen, dass die neuen Waschmittel ohne Phosphat auch nicht ganz unbedenklich seien. Das hätte irgend so ein seltsames Pulver drin, das sich nicht abbauen lasse und darum die Gewässer belaste. So ähnlich ist es in den nächsten Wochen die ganze Zeit gegangen, mit allen Produkten. Wenn man die Versprechungen der Produzenten hätte ernst nehmen wollen, so dürfte es eigentlich gar keine Umweltverschmutzung geben. Der Herr Müller ist immer skeptischer geworden. Wem kann er da noch trauen? Sind es die Medien, die ihn hinters Licht führen und alles grundlos schwarz malen, wo durch eitel Freude herrscht in der Natur wegen all diesen neuen, umweltschonenden Produkten? Oder sind es Produzenten, die einen Bären aufbinden mit falschen Versprechungen und auf ihre Produkte umweltfreundlich und ökologisch schreiben, obwohl sie das überhaupt nicht sind? Der Herr Müller hat dann beschlossen, dort etwas zu unternehmen, wo er ganz sicher sein kann, dass niemand hinters Licht führt. Er will etwas tun fürs Recycling. Das scheint ihm eine garantiert sinnvolle Sache zu sein. Abfall zu vermeiden und wertvolle Rohstoffe der Wiederverwertung zuzuführen, das kann nicht falsch sein. Mit dem ihm eigenen Feuereifer hat er sich daran gemacht, sein ganzes Eigenheim umzukrempeln. Den einfachen Kübelsack unter dem Schützstein hat er ersetzt durch ein System von 2 Behältern. Der eine für organischen Kompost, der andere für Abfall, den man weiterhin nicht vermeiden kann. Außerdem hat er im Werkzeugschrank eine Schachtel für Batterien aufgestellt und eine für all diese. Er hat in der Küche ein Säckchen für Aluminium aufgehängt und im Schrank eine Sammelstelle für Papier und eine für Karton eingerichtet. Zufrieden hat er am Abend die ganze Familie instruiert, dass ab heute der Abfall strikt getrennt werde. Als am Wochenende seine Schwester auf Besuch kam und er sie überreden hat wollen, doch auch mitzumachen beim Vermeiden vom Abfall und ihr seine tolle Einrichtung zum Trennen vom Kehricht gezeigt hat, da hat sie dafür nur ein spöttisches Lächeln übrig gehabt. Er sei wohl nicht ganz auf dem Laufenden, sonst wüsste er doch, dass das Aluminiumrecycling wahnsinnig viel Energie brauche und darum gar nicht umweltschonend sei. Und das Altpapier werde doch immer noch mit Chlor bleicht. Und dass Chlor Gift ist für die Umwelt, können sich denken. Dieser Schlag war für Herrn Müller nur sehr schwer zu verdauen. Er hätte sich nie träumen lassen, dass man sogar mit dem Abfallrecycling immer noch die Umwelt belastet. Gibt es denn gar nichts, das er tun kann, um die Umwelt gesund zu halten, um seinen Beitrag zu leisten an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, ohne die der Mensch zweifellos verloren ist? Der Herr Müller hat aber nicht locker gelassen. Er hat sich nämlich auch in den Kopf gesetzt, sein Geld nicht länger bedenkenlos auf irgendeiner Bank liegen zu lassen. Er will mit seinem Kapital Firmen unterstützen, die etwas tun für den Umweltschutz. Er will sein Geld dort investieren, wo es nicht mehr nur einfach nur profitträchtig angelegt wird, sondern wo auch eine gute Sache damit unterstützt wird. Er hat sich von einer grossen Schweizer Bank die Unterlagen für einen sogenannten Öko-Protect-Fonds zukommen lassen. Das sei, wie er gehört hat, ein Zusammenschluss aus verschiedenen europäischen Firmen, die im Umweltschutzbereich tätig sind. So zum Beispiel Hersteller von Kläranlagen, von Rauchgasfiltern, von Verbrennungsöfen für Sonderabfälle und von Schadstoffmessgeräten. In diesem Fonds könnte man sein Geld sowohl gewinnbringend für die Umwelt als auch gewinnbringend für das eigene Portemonnaie anlegen. Doch als man ihm den Prospekt für den Anlagefonds zugeschickt hat, da hat er nicht schlecht gestaunt. Auf der Frontseite von dem Prospekt war ein Bild abgedruckt, das ihm schwer zu arbeiten gemacht hat. In einer glänzenden, stählernen Roboterhand ist ein Häufchen braune Erde gelegen. In diesem Häufchen hat eine Blumenzwiebel gesteckt und aus dieser Zwiebel ist eine wunderschöne rote Tulpe herausgewachsen, mit einigen zusammengerollten 20 Dollarnoten als Blätter. Die Botschaft von dem Bild war klar. Sogar aus dem Schutz, den der Mensch der Natur angedeihen lassen muss, damit sie nicht vollends zerstört wird, lässt sich noch Profit schlagen. Unter dem Bild ist der Fonds angepriesen worden mit den Worten: Umweltschutz ist krisensicher. Der Herr Müller hat die Stirn gerunzelt. Umweltschutz ist krisensicher? Ist nicht im Grunde genommen der Umweltschutz selber eine Krise? Eine Krise von der Mensch-Umwelt-Beziehung nämlich. Und sollte nicht das erklärte Ziel von all diesen Firmen sein, irgendwann überflüssig zu sein und den Betrieb einzustellen? Dann nämlich, wenn die Umweltkrise überwunden ist. Aber da hat man offenbar die Meinung, dass es sich mindestens um Jahrzehnte handeln wird, bis die Firmen überflüssig werden und dass man bis dann noch ordentlich Profit schlagen kann aus der Verschmutzung von unserer Umwelt. So hat er sich das nicht vorgestellt. Er will Firmen unterstützen, die Elektroautos bauen, die naturnahe Architektur machen und energiesparende Häuser konzipieren, die Umweltbelastungen verhindern und nötigenfalls schonend beseitigen. Aber offenbar ist aus dem schonenden Umgang mit der Umwelt und mit der Natur kein so schöner Profit zu schlagen. Darum hat er sich auch nicht mehr gewundert, dass man zwar dauernd von Kehrichtverbrennung und Abwasserreinigung spricht, dass er aber noch fast nie ein Elektro- oder Solarmobil auf der Straße gesehen hat und dass ihm nur sehr wenig Beispiele für umweltschonende, energiesparende Architektur bekannt sind. Der Herr Müller war im höchsten Grad unzufrieden mit sich und mit seinen Ökologiebemühungen. Was hat er eigentlich erreicht? Alles, was er anpackt, ist entweder schief gelaufen oder hat sich als genauso umweltbelastend herausgestellt. Er war frustriert. Kann man denn gar nichts machen für die Umwelt? Gegen die Zerstörung des Lebensraums und der Natur? Er hat darüber nachgerübelt, was er falsch gemacht hat. Ist es vielleicht so, dass der Mensch, egal was er macht, egal wie er handelt, die Natur belastet?
Once I had a sweet love, always follow me around. Where I teared in my little lamb was like the Marquis de Sade, a new clown. Well, I guess I hurt him, I guess I hung up, I guess I should have called him back. I guess I didn't care, maybe I left him there, maybe a woman just acts like that. Well, what's the matter? Hey!
Ist es vielleicht so, dass der Mensch, egal was er macht, egal wie er handelt, die Natur belastet? Das ist die entscheidende Frage von Herrn Müller. Das Geschichtli von den ersten Versuchen von Herrn Müller, ökologisches Leben, könnte man noch lange weiter erzählen. Es gibt noch viele so Beispiele, die zeigen, dass es nicht ganz so einfach ist, sich für den Umweltschutz einzusetzen und schonend mit den Lebensgrundlagen umzugehen. Wir werden in dieser Sendung dem Wort Ökologie einmal auf der Zahn fühlen. Denn jeder ist mit dem Wort konfrontiert, aber jeder stellt sich wieder etwas anderes vor, was ökologisch überhaupt ist. Im Konsumbereich kann man das sehr schön zeigen. Wenn jemand bewusst ein Produkt kauft, das als ökologisch deklariert ist, dann macht er das mit der Absicht, die Natur nicht mehr zu belasten, obwohl er nicht auf das Produkt verzichten will. Nehmen wir zum Beispiel eine Tafel Schoki. Wenn der Herr Müller Schoki gut findet, dann tut er nicht gerne darauf verzichten. Aber er hat ein schlechtes Gewissen, weil er jetzt weiss, dass Aluminium, in dem Schoki eingepackt ist, schädlich ist für die Umwelt. Vielleicht weiss er nicht ganz genau, warum im Detail das Aluminium noch schädlich ist, selbst wenn man es sammelt. Aber er kann so lange nicht beruhigt Schoki essen, wie die Schoki noch im Aluminium eingepackt ist. Jetzt stellt die Firma von Aluminiumpapier auf Kunststoff um. Sie schreibt, dass der Kunststoff vollständig und ohne schädliche Gase zu produzieren vernichtet werden könne und druckt auf der Verpackung der Schoki eine Deklaration ohne Alu. Der Herr Müller kann also jetzt wieder ohne Gewissensbiss seine Schoki essen. Er muss kein Aluminium mehr sammeln und die Firma, die die Schoki herstellt, kann sich rühmen, etwas für den Umweltschutz da zu haben. Jetzt werden sich viele fragen, was das denn jetzt mit der Ökologie zu tun hat. Auf den ersten Blick ist das schnell zu beantworten. Wenn der Mensch Abfall produziert, zum Beispiel in Form von Aluminiumpapier oder Kunststoffverpackung, gelangen die Abfälle in die Umwelt. Sei es jetzt, weil sie in einem Kirchverbrennungsofen verbrannt werden, sei es, weil sie auf einer Abfalldeponie gelagert werden. So kommen die Stoffe in die Umwelt. Die Ökologie versucht jetzt zu beschreiben, was die Stoffe in der Umwelt machen. Tun sie sich irgendwo ansammeln? Sind sie für eine Art oder für ein Ökosystem schädlich? Werden sie abgebaut und wenn ja, wie schnell? Das sind alles Fragen, die man nicht einfach so beantworten kann. Meistens ist es allein schon schwierig, eine Tendenz anzugeben oder so etwas herauszufinden, wie sich der Stoff verhält. Warum das so ist, können sich wahrscheinlich alle vorstellen. Die Natur ist so kompliziert aufgebaut und vernetzt, dass das intelligenteste Computerprogramm sie nicht annähernd berechnen kann. Wir sind in unserer Beurteilung, wie sich das Aluminium oder der Kunststoff verhält, weitgehend auf Beobachtungen angewiesen. Es wird nie möglich sein, wie in der Mathematik zu beweisen, dass mit dem Aluminium genau das und das passiert, dass es schädlich ist für genau die bestimmte Art und sich an einem bestimmten Ort anlagert. Die Wirkung vom Aluminium oder vom Kunststoffabfall in der Umwelt kann man nie voraussagen. Man kann sie nur beobachten und dann aus diesen Beobachtungen versuchen, auf andere Felder zu schliessen. Aus diesen Überlegungen lassen sich ein paar Folgerungen ziehen für unser Beispiel. Erste Folgerung. Wenn der Herr Müller und die Schoki-Firma glauben, dass Aluminium in der Schoki-Verpackung schädlicher ist als der Kunststoff, dann ist das eben ein Glaube und lässt sich kaum schlüssig beweisen. Das sollte man sich immer vergegenwärtigen, wenn man wieder von einer neuen Studie liest, die nachweisen will, dass irgendetwas weniger umweltschädlich ist als etwas anderes. Zweite Folgerung. Das umweltfreundliche Verhalten ist immer auch eine Frage vom Wissen. Weil der Herr Müller gehört hat, dass Alu ziemlich schädlich ist für die Umwelt, hat er ein schlechtes Gewissen beim Schoki-Essen. Wenn jetzt aber plötzlich rauskommt, dass die Produktion von dem Kunststoff, in dem jetzt Schoki eingepackt ist, sehr schädliche Nebenprodukte verursachen würde, dann könnte der Herr Müller auch die neue Schoki nicht mehr bedenkenlos essen. Dritte Folgerung. Die ganze Frage wegen der Umweltbelastung reduziert sich eigentlich auf die Frage, wie stark die Umwelt von einem Produkt belastet wird. Denn beeinflussen tut der Mensch die Natur mit allem, was er macht. Sogar mit einem Sonntagsspaziergang. Es kommt eben darauf an, wie stark die Beeinflussung von der Umwelt ist. Und es kommt darauf an, wie der Mensch die Umwelt haben will. Denn ob etwas schädlich oder nützlich ist, das ist letztlich ein Werturteil. Die Wissenschaft Ökologie kann, wie das schon in der Collage gesagt worden ist, nicht sagen, was wir machen sollen und was wir gefährlichst sollen bleiben lassen. Solche Aussagen kommen nur von einer ökologischen Ethik, von einem Wertsystem bekommen, das uns sagt, dass eine vielfältige und gesunde Natur absolut notwendig ist für ein lebenswertes Leben.
Das magische Dreieck. Kompromisse sind oder scheinen zumindest eine ehrenwerte Lösung im politischen Entscheidungsbereich zu sein. Wenn es so aussieht, als seien Wirtschaft, Technik und Politik nicht in der Lage, irreparable Schäden an der Umwelt zu vermeiden, wenn sich durchgreifende Gesamtkonzepte nicht finden lassen und wenn die Gesellschaft kleinste Halberfolge in der Umweltpolitik via Medien als große Schritte in die richtige Richtung vorgesetzt bekommt, dürfen wir offenbar froh sein, dass es verständige Leute gibt, die sich mit letzter Kraft Umweltkompromisse abbringen. Doch diese Art von Kompromissakzeptanz unterschlägt, wissend oder unwissend, dass die Möglichkeit der Korrektur gerade im Umweltbereich weniger gegeben ist als in allen anderen politischen Bereichen. Unliebsame Folgen der Sozial-, Wirtschafts- oder Innenpolitik lassen sich durch Gesetzesnovellen in aller Regel korrigieren. Diese Bereiche sind gesellschaftsimmanent, nicht so die Umweltpolitik. Unüberlegte Entscheidungen und fehlerhafte Einschätzungen haben im komplexen Gefüge der Natur leicht unübersehbare, irreparable Schäden zur Folge. Dramatisch formuliert heißt das, wir haben nur einen Versuch. Das von Ökonomen so oft gebrauchte Bild vom Raumschiff Erde als Metapher für das geschlossene System Erde verzerrt unsere Abhängigkeit von so Kleinigkeiten wie der Natur. Schon Ozonlöcher führen zum Versagen des Raumschiffantriebes. Und doch wird wegen vermeintlicher Zielgewinne oder schlicht temporärer Vorteile wegen das beliebte Konsensspiel nicht allein eine Schweizer Eigenart gespielt. Dieser Prozess entwickelt sich laut Meyer-Rigaud im magischen Dreieck von Naturwissenschaft, Technik und Ökonomie. Die Naturwissenschaft ringt sich nach heftigen Kompetenzstreitereien von ihren Teilwissenschaften Gutachten für Gutachten ab. Die Technik begrenzt den Rahmen des Möglichen und die Ökonomie bestimmt den Preismaßstab, was marktwirtschaftlich vertretbar sei und was nicht. Was in diesem Prozess entsteht oder vielmehr, was nach diesem Prozess noch übrig bleibt, nennt sich Umweltpolitik. Und eine gewisse Verzweiflung und Resignation angesichts der starr waltenden Kräfte und der mageren Ergebnisse ist, solange der Mensch im System gefangen bleibt, nicht abwendbar. Wie gelangt denn nun die Umweltpolitik zu der passiven Rolle, die sie zwischen den drei großen Kräften spielt? Nicht zuletzt eine fehlende einheitliche Umwelttheorie bedingt die Rolle der Umweltpolitik im politischen Alltag. Woran die Umweltpolitik aber wohl am schwersten krankt, ist der trotz intensivster Forschung ersichtliche Mangel an greifbaren Fakten, an Systemerkenntnissen. Genau diese Tatsache, also das Fehlen von definitiven, politikerverständlichen Offenbarungen der Ökologie, wird von Lobbyisten und anderen Interessenspolitikern für die Verteidigung des Bestehenden verwendet. Nach herrschender Logik und nach herrschender Lehre kann, was nicht naturwissenschaftlich bewiesen wurde, auch nicht Grundlage umweltpolitischen Handelns, also von Umweltgesetzen sein. Gäbe es auf dem Gebiet der Ökologie populär verständliche, durchgreifende Erkenntnisse, würde die nur scheinbar notwendige Kompromissforderung erlöschen. Zitat: Kompromisse lassen sich zwischen Präferenzen, nicht aber zwischen Erkenntnissen herstellen. Die Illusion des Marktes, die der Ströme und die der Statik. Ferner ein Einblick in das ökonomische Entscheidungsgeschehen an der Umweltfront, Stichwort optimaler Verschmutzungsgrad. Und zu guter Letzt die politische Realität der Umweltkompromisse. All das ist nicht mit dem Anspruch auf vollständige und objektive Darstellung aus dem Buch Umweltpolitik in der offenen Gesellschaft von Meyer-Rigaud zitiert und von uns gesendet worden, sondern dahinter steht vielmehr die Idee, unser eigenes Verständnis von Umwelt und Umweltpolitik in einem neuen Licht zu sehen. Als Menschen sind wir ein Teil der Natur, wir können gar nicht umhin, sie zu nutzen, das ist unsere existenzielle Grundlage. Nur können wir uns es offenbar aussuchen, ob wir in der Form der Grenzwertpolitik eine Art konstruierte oder, Zitat, sozial konstituierte Natur schaffen wollen oder ob wir unsere Ansprüche und Zielvorstellungen neu zu überdenken bereit sind. Zu nennen wäre hier beispielsweise eine erneuerte Sicht der Wissenschaften hin zu einer sozialen Naturwissenschaft und ein Verständnis der Begriffe Entwicklung statt Fortschritt. Im folgenden Zitat von Meyer-Rigaud: Betrachtet man das Umweltproblem und seine Lösungen in der Vergangenheit, so bewegt man sich a priori innerhalb einer strikt anthropozentrischen Gedankenwelt. Dann geht es nicht um den Schutz der Natur vor der Gesellschaft oder um die Lösung eines Antagonismus zulasten des natürlichen oder des sozioökonomischen Systems. Im Zentrum steht allein der Mensch. Es ist der blanke Eigennutz, der jeweils zur Lösung gedrängt hat und das Überleben der menschlichen Gesellschaft sicherte. Die Annahme eines Konfliktes ist so gesehen absurd. Eine Gesellschaft, die ihre natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten sucht, kann unmöglich gerade dadurch in einen Konflikt mit der Natur geraten. Und über die Chancen? Fortschritt wird ganz anders verstanden werden. Darin, dass wir dies können, liegt die Chance der offenen Gesellschaft. Sie ist für die Einhaltung ihrer Überlebensbedingungen selbst verantwortlich. Das war bei den Sauriern anders.
Ökologie ist zu einem Thema einer Lebenseinstellung geworden. Und das, was Ökologen und Ökologinnen an den Hochschulen machen, sozusagen zur neuen Religion, zu einer Leitwissenschaft. Ludwig Trepel schreibt in seiner Geschichte der Ökologie, dass die Ökologie deshalb zur Leitwissenschaft geworden ist, weil sie in sich zwei entgegengesetzte Teile birgt. Einerseits Hingabe und Betrachtung.
Wiederholung von dieser Hälfte vom Meter-Sendung könnt ihr hören am Sonntag, am 7. April, am Nachmittag um 4 Uhr oder dann am Mittwoch, am 10. April, am Morgen um 10:30 Uhr.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh.
Du, wo kommt die Musik her?
Die ist vom Radio Lora. Das alternative Lokalradio von Zürich. Ohne Kommerz, wo alle mitmachen
können. Oh, das gefällt mir. Kommt das Geld her, so ohne Werbung?
Die Hörerinnen und Hörer zahlen 100 Stutz im Jahr aufs Postcheckkonto 80-14-403-9 ALR Finanz Zürich.
Du kennst die Nummer?
Die hörst immer wieder.
Ah, 80-14-403-9.
Es ist 5 Minuten vor 10 Uhr. Es geht weiter auf 104,5 MHz mit dem Jazz-Special. Heute geht es um den Michel Petrucciani.
Thank you.
zusammen. Die nächsten 1,5 Stunden stehen ganz im Zeichen vom französischen Pianist Michel Petrucciani. Wir haben ihn gerade gehört mit Mr. KJ, das ist der Keith Jarrett, ab der LP Michel Plays Petrucciani aus dem 87. Begleitet worden ist er von Gary Peacock am Bass und Roy Haynes am Schlagzeug. Nach seinem Auftritt 1986 am Jazzfestival in Montreux ist der heute 28-jährige Petrucciani in der Schweiz erst richtig bekannt worden. Sein Montreux-Auftritt ist auf dem Album Power of Three dokumentiert. Die anderen beiden von diesen drei sind Wayne Shorter am Saxophon und Jim Hall an der Gitarre. Wir hören daraus Bimini.
Merci. C'est beaucoup.
Thank you.